Ehrwürdige Patres, liebe Freunde, ich habe mich sehr gefreut, als Pater Leiner angerufen hat und mich gebeten hat, hierher zu kommen. Und so freue ich mich nun, Ihnen einen Beitrag leisten zu können. Die Schönheit Europas war die Schönheit der Kirche. Ich habe mich auch gefreut, dass Sie jetzt gerade dieses Thema gewählt haben. Dieser Titel ist eigentlich von meinem Mann. Er hat das in einem Brief an einen Redaktor eines christlichen Wirtschaftsmagazins so formuliert. Noch ein bisschen erweitert, er schrieb: Die Schönheit Europas war die Schönheit der Kirche, weil die Schönheit das Kleid der Liebe ist. Das hat er diesem Wirtschaftsredaktor geschrieben. Und ich fand diesen Satz so schön und so treffend auch für die heutige Zeit, die ja gar nicht mehr weiß, was Europa bedeutet, sodass ich den ersten Teil dieses Ausspruches nun als Titel gewählt habe. In diesem Vortrag möchte ich auf die vielfältig prägenden Spuren hinweisen, die der christliche Glaube, der ja mit zunehmender Schnelligkeit Gefahr läuft, aus unserer Gesellschaft verbannt zu werden, vor allem im Abendland hinterlassen hat. Kritik an der Kirche und ihrer Lehre erleben wir Tag für Tag bis zur Unerträglichkeit. In der Mehrzahl von Menschen, die wenig oder gar kein Wissen vom christlichen Glauben haben und die sich auch nicht für die Wahrheit und die Schönheit der christlichen Religion interessieren. Leider auch immer mehr von jenen, die den christlichen Glauben mit ihrem Lebensstil nicht mehr in Einklang bringen können und dies auch gar nicht mehr wollen. Sie bestätigen die Erkenntnis von Kardinal Henry Newman, dass, ich zitiere, das Gute leise und unbeachtet bleibt, während das Verlogene und Niederträchtige sich überaus hörbar zu machen versteht. Zitat Ende. Nun, ich werde Ihnen nichts von der Inquisition berichten, die übrigens der Sternreporter Hans-Konrad Zander in seinem Buch Kurzgefasste Verteidigung der Heiligen Inquisition keck als, Zitat, jung und fortschrittlich, frauenfreundlich, effizient, richtig und heilig bezeichnet hat. Die Inquisition. Also eine recht muntere Aufzählung, die durchaus Ansporn sein kann, sich mit dem vielgescholtenen Thema einmal näher zu beschäftigen. Ich werde Sie auch nicht über die aller neuesten Forschungen und hervorragenden Recherchen in Bezug auf Kreuzzüge oder Hexenverbrennungen informieren, aber auch nichts berichten über das Drama der Weltkirche, das sich zweifellos quer durch die vergangenen 2000 Jahre zugetragen hat und bis heute Mahnmal geblieben ist, aufgrund des Versagens so vieler in der Nachfolge Christi. Es ist mir ein tiefes Anliegen, Ihnen für einmal die Schönheit unserer Religion, die ein Abglanz der Wahrheit des Evangeliums ist, zu schildern. Von dem erzählen, was durch Jesus Christus und seine Kirche Europa, die Welt, ja, das Leben jedes Einzelnen bereichert hat und was bis heute dieses Euroland noch zusammenhält. Die Wahrheit ist schön, begeisterte sich einmal ein Bischof aus Tschechien bei einem Vortrag und er meinte damit die Wahrheit der katholischen Lehre. Und von dieser Wahrheit möchte ich zu Ihnen sprechen. Selbstverständlich wird es im Rahmen eines Vortrags kaum möglich sein, nur einen Bruchteil dessen darzulegen, was in diesen 2000 Jahren an Großem und Umwälzendem durch die Botschaft Christi in unser Leben gebracht wurde. Werte, die wir erst dann richtig werden schätzen können, wenn sie eines Tages verschwunden sind. Aber einige das Abendland im positiven Sinne prägende Schwerpunkte möchte ich versuchen zu beleuchten. Manche Ereignisse in der Geschichte der Völker wurden als Sternstunden bezeichnet. Stefan Zweig nannte seine berühmten 12 historischen Miniaturen Sternstunden der Menschheit, in denen er uns menschliche Großmut und menschliches Versagen mit seiner unvergleichlichen dichterischen Sprache vor Augen führte. Doch keine Sternstunde hat das Gesicht Europas, ja der ganzen Welt, so geprägt und zutiefst verändert wie der Tag, an dem der heilige Paulus mit seinen beiden Gefährten Lukas und Silas zum ersten Mal europäischen Boden betreten haben. Es war ein fast lautloser Einzug des Christentums in Europa, nur von wenigen beachtet. Die drei Boten des Evangeliums folgten der Bitte eines Mazedoniers, der in einem Traumgesicht Paulus erschienen war mit dem Anruf: Komm herüber und hilf uns! Als erste Botschafter vom Leiden, Sterben und von der Auferstehung Christi zogen sie in das von den Römern beherrschte Land, in dem die heidnischen Gottheiten Merkur, Herkules, Minerva, Diana herrschten, und bereiteten den Boden vor, in den der Same der göttlichen Botschaft gelegt werden konnte. Das christliche Abendland fand in der römischen Provinzstadt Philippi seinen Anfang, wo Paulus zunächst vor allem unter den Frauen Anhängerinnen fand, die sich für die neue Lebensform begeisterten. Dem Homer der Evangelien, wie der heilige Lukas einmal genannt wurde, war es wert, die Bekehrung der aus Thyatira in Lydien zugewanderten frommen Heidin, der Purpurhändlerin Lydia, mit viel Verständnis für das weibliche Empfinden und das Wirken der Gnade zu schildern. Er schrieb: Der Herr hat ihr das Herz aufgetan, dass sie auf das, was von Paulus vorgetragen wurde, aufmerksam lauschte. Zitat Ende. So schreibt der heilige Lukas in der Apostelgeschichte. Die Botschaft des heiligen Paulus fiel bei ihr nicht auf steinigen Boden. Keine Disteln haben die keimenden Früchte erstickt. Sie ließ sich samt ihrem Haus taufen, heißt es da weiter. Mit anderen Worten, sie hat missionarisch gewirkt und zu ihrer Taufe alsbald ihr ganzes Hausgesinde mitgebracht, damit die ihr am nächsten Stehenden ebenfalls die Gnaden Christi erhalten mögen. Sie drängte Paulus und seine Gefährten, in ihrem Haus Herberge zu nehmen, gab jedoch mit scheuer Zurückhaltung zu bedenken: Wenn ihr überzeugt seid, dass ich treu dem Herrn bin, also mit anderen Worten, wenn ihr denkt, dass ich eine wahre Christin bin und eure Botschaft gut verstanden habe, dann bitte kommt in mein Haus. Und Paulus hat das Angebot der Frau angenommen. Die Aufnahme der Missionare in ihr Haus bedeutete nicht nur, dass Lydia diese dort beherbergen durfte, sondern dass in ihrem Haus Hauskapellen und Hausgemeinden entstanden, in denen dann die ersten europäischen gottesdienstlichen Zusammenkünfte stattfinden konnten. Im Hinblick auf die unentwegte Häme und Kritik in Bezug auf die Haltung der Kirche gegenüber dem weiblichen Geschlecht ist es von Belang festzuhalten, dass im Verlauf der Evangelisierung dieses Kontinents Frauen eine große Bedeutung hatten und Paulus, der sogenannte Frauenfeind, gerade Frauen aktiv in der Mission eingesetzt hat, ohne nur einen Gedanken daran zu verschwenden, der Frau damit das Priestertum anzutragen. Das wäre auch gar nicht in seiner Kompetenz gelegen. Denn das Priestertum der Frau liegt nicht in der Schöpfungsordnung Gottes. Dass dies bis heute nicht begriffen wird, ändert nichts an dieser Tatsache. Man könnte sich fragen, was Lydia an der Botschaft Christi so beeindruckt hat, dass sie eine der ersten war, die sich und ihr ganzes Haus taufen ließ. Paulus hat es in seinem Brief an die Galater ausgesprochen: Es ist nicht Jude, nicht Grieche, nicht Sklave, nicht Freier, nicht Mann, nicht Frau. Alle seid ihr eins in Christus. Von keiner Philosophenschule und von keinem Religionsgründer wurden je solche Aussagen gemacht. Nirgends wurde das Personsein des einzelnen Menschen so hervorgehoben wie in der Botschaft Christi. Der Gedanke, dass jeder Mensch, gleichgültig wie sein gesellschaftlicher Stand auch sein mag, eine unsterbliche Seele hat und deshalb einzigartig und kostbar ist vor Gott, dieser Gedanke war der antiken Welt unbekannt. Durch seine Menschwerdung in Jesus Christus spricht Gott jeden einzelnen Menschen persönlich an und befreit ihn von seiner Gebundenheit an Rasse, Sippe, Staat, Familie oder Geschlecht. Für jeden gilt Freiheit durch Christus Liberator Magnus, durch Christus den großen Befreier. aber nicht Freiheit durch Klassenkampf und Aufruhr, sondern durch Liebe und Gehorsam. Liebe zu Gott und dem Nächsten, Gehorsam zu den Geboten Gottes. Mit Jesus Christus ist die Liebe in die Welt gekommen und damit auch die Schönheit, eben weil die Schönheit das Gefäß der Liebe ist, wie Max Türkow sagt. Doch auch den Hunger nach Barmherzigkeit und Güte hat Jesus gestillt. Selbst Heinrich Böll, der als Katholik doch recht sozialistisch angehaucht war, musste bekennen, dass er die allerschlechteste christliche Welt der besten heidnischen vorziehen würde. Denn, Zitat, weil es in einer christlichen Welt Raum gibt für die, denen eine heidnische Welt nie Raum gab. Für Behinderte und Kranke, Schwache und Alte. Und mehr noch als Raum gab es für sie. Es gab Liebe für jene, die der heidnischen Welt nutzlos erscheinen und auch heute erscheinen. Zitat Ende. Die barmherzige Nächstenliebe ist eine Frucht des Evangeliums. Sie hat sich der Leidenden, der Ausgegrenzten, der Schwachen, der Alten angenommen. Krankenhäuser, Waisenhäuser entstanden durch die Caritas, die das Evangelium Christi verkündet. Die Liebe zu den Armen führte die Christen zu jener Hochschätzung der Armut, in der man ein Gelübde der Armut machte, etwas für die Heiden Unfassbares. Die Nächstenliebe führte weiter zum Vergeben und Verzeihen und endlich zur höchsten Stufe der christlichen Vollkommenheit, zur Feindesliebe. Mit dem Verschwinden des Christentums wird auch immer mehr das Mitgefühl, die Anteilnahme, die Barmherzigkeit als solche verloren gehen. Zusammen mit dem Bewusstsein, dass wir einen Vater im Himmel haben, zu dem wir als seine Kinder Abba, Papa, lieber Vater sagen dürfen, wie Pater Hergert das gestern so schön vorgetragen hat. Wir haben uns an diese von Christus durch seinen Opfertod am Kreuz erlittene Freiheit, den allmächtigen Gott in dieser Form ansprechen zu können, so sehr gewöhnt. Sie ist uns so selbstverständlich geworden, dass wir vergessen haben, aus welchen Quellen sie uns geschenkt wurde. Sie ist uns kaum noch eines Gedankens wert. Das Bewusstsein dafür ist uns auch entschwunden und über den Verlust empfinden wir keinen Schmerz. Den Frauen jener Epoche jedoch standen durch die Botschaft Christi Lebensformen offen, die ihr noch von keiner Kultur zuerkannt worden waren. Mit Christus ist die Zeit des vollwertigen personalen Menschseins der Frau angebrochen, demzufolge die Ehefrau nicht mehr als einseitiger Besitz des Mannes betrachtet werden konnte. Der Witwe war die Möglichkeit gegeben, in dieser Lebensform zu verbleiben, und der Unverheirateten wurde es freigestellt, den Stand der Ordensfrau zu wählen. In der Beziehung von Mann und Frau ist wahrhaftig durch Jesus Christus Neues geworden. Da sich die ungezügelte Sexualmoral im Römischen Reich zur Zeit des Urchristentums auf niedrigstem Niveau bewegte, wir können uns das ein wenig vorstellen in Bezug auf die heutige Zeit, hatte die sexuelle Ethik der christlichen Religion gerade für Frauen eine große Anziehungskraft. Jesus hat nicht nur die Ehe zu einem Sakrament erhoben und auf diese Weise geheiligt, sondern auch die Scheidung für beide Geschlechter verboten und damit der Frau und dem Mann ihre Würde zurückgegeben. Hoffen wir, dass sie auch im 21. Jahrhundert diese Anziehungskraft wieder haben wird, die sexuelle Ethik der christlichen Religion. Die Frauen erhielten außerdem noch mehr Selbstständigkeit. Sie fanden Schutz in der Lehre der Kirche, schreibt der Philosoph Robert Phillips, und durften religiöse Gemeinschaften bilden, die sie selbst verwalteten. Etwas, das es in keiner Kultur der alten Welt gegeben hat. Man muss sich nur die Heiligenkalender ansehen. Die meisten der Heiligen sind Frauen. Wo sonst auf der Welt konnten Frauen ihre eigenen Schulen, Klöster, Kollegs, Hospitäler und Waisenhäuser führen, außer im Rahmen der Kirche? Zitat Ende. Die Männer stehen zwar als Glaubensboten und Missionare mehr im Scheinwerferlicht, aber wo wäre das christliche Europa ohne die christliche Frau als Mutter, Gattin, Schwester, als die jungfräulich-mütterliche Helferin? Hier wird das sichtbar, was Gott in die Schöpfungsordnung hineingelegt hat. Der Mann nach außen orientiert, die Frau helfend an seiner Seite. Ein gesegnetes Miteinander, da beide Mann und Frau mit ihrem besten Können mitwirken, aber jeder an seinem Platz. Ein anschauliches Zeugnis für die moralische Kraft der Christen kennen wir vom griechischen Rhetoriker Aristides. Er lebte im 2. Jahrhundert. Er schrieb einen Brief an den römischen Kaiser Hadrian, worin er dem Kaiser die Lebenseinstellung der Christen und ihren Glauben erklärte. Zitat: Die Christen kennen Gott und vertrauen ihm. Sie vergeben denjenigen, die sie unterdrücken, und machen sie zu Freunden. Sie tun ihren Feinden Gutes. Ihre Frauen halten die Ehe rein, ihre Töchter sind Sitzer, sie lieben einander. Sie weigern sich nicht, den Witwen zu helfen. Wenn sie einen Fremden sehen, nehmen sie ihn auf und freuen sich über ihn wie über einen Bruder. Wenn jemand unter ihnen arm oder bedürftig ist, dann fasten sie 2 oder 3 Tage, um ihn mit dem Nötigen versehen zu können. Sie gehorchen den Geboten ihres Messias gewissenhaft. Jeden Morgen und zu jeder Stunde loben und danken sie Gott für seine Güte. Alles Schöne in der Welt rührt von ihnen her. Aber sie reden nicht öffentlich von ihren guten Taten, sondern nehmen sich in Acht, dass sie von niemandem bemerkt werden. Das ist in der Tat ein neues Volk und es ist etwas Göttliches an ihnen. Zitat Ende. Man kann das nur mit innerer, aufgewühlter Berührung lesen. Und es wird wohl noch eine Zeit dauern, bis man dies von den Christen wieder sagen kann. Diese neue Lebenssicht hat damals aus den Christen geleuchtet und sie für die heidnischen Völker inmitten ihrer toten Götter so anziehend gemacht. Das Wissen und die Überzeugung von Jesus Christus als dem tatsächlichen, vom Tod auferstandenen Gott führte sie zu einem entsprechenden Reden und Handeln und verlieh ihnen den Mut und die Kraft, auch gegen den mörderischen Widerstand des heidnischen Umfelds die Liebe Gottes zu bezeugen. Sie lebten nicht mehr für sich, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Und von ihrem Erbe profitiert unsere Gesellschaft bis heute. Die geschichtliche Entwicklung des Abendlandes beruht nicht allein auf der christlichen Religion, sondern wurde ebenso von der Antike wie dem Germanentum geprägt. In einer Rede an die Jugend sprach der erste deutsche Bundespräsident nach dem Krieg, Theodor Heuss, von den 3 Hügeln, auf denen Europa aufgebaut wurde. Die Akropolis, sie steht für Demokratie. Das Kapitol, es steht für die Herrschaft des Rechts. Und Golgotha für den Frieden. Die Kirche hat keine der alten Traditionen zurückgewiesen, sondern alles geprüft und das Gute behalten. Die Stiftungsurkunde für die Missionsaufgabe der Kirche finden wir im letzten Kapitel des Matthäusevangeliums. Da heißt es: Zieht aus und missioniert, wörtlich, machet zu Jüngern alle Völker und taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie alles halten, was ich euch geboten habe. Missionierung, das heißt, ein Aufeinandertreffen der unterschiedlichsten Kulturen und deren Sprachen. Sie erfordert ein von der Liebe Christi getragenes Sich-Einfühlen in fremde Mentalitäten und Charismen, um die Völker mit der Botschaft des Evangeliums zu erfüllen, damit sie Heimat finden können in der weltumspannenden Familie der Kirche. Dieses naturgegebene Miteinander hat Europa zu dem gemacht, das unsere Geschichte bis heute getragen hat. Europa ist mehr als ein Kontinent und mehr als eine Wirtschaftsgemeinschaft. Europa ist, wie Romano Guardini sagt, eine Gesinnung, deren Grundlage das Christentum ist, auch heute noch. Nach der Missionierung der weiten Gebiete des Römischen Reiches, wie Palästina, Kleinasien, Syrien, Ägypten, Nordafrika, das war alles mal christlich. Dann auch Griechenland, Italien, Spanien und Gallien gehörte auch zum Römischen Reich. Dann dehnte sich der Schauplatz der Missionierung auf die germanischen Stämme aus. Ende des 5. Jahrhunderts nahm der Frankenkönig Ludwig aus der Dynastie der Merowinger als erster germanischer Herrscher das Christentum an. Die irischen Missionare Columban und Gallus mit 10 weiteren Gefährten wirkten zu Beginn des 7. Jahrhunderts als Glaubensboten. Bedeutsames zur Bekehrung der germanischen Stämme und zur Organisation der Kirche haben die angelsächsischen Glaubensboten geleistet, besonders der heilige Bonifatius. Nun möchte ich auf einen historischen Schwerpunkt zu sprechen kommen, weil er ebenfalls immer wieder diffamiert und verhöhnt wird, auf das Mittelalter. Der Begriff Mittelalter wirkt für viele elektrisierend. Mit diesem Schlagwort wird alles betitelt, was aus der Sicht des jeweiligen Betrachters als rückständig, nicht aufgeklärt und vieles mehr bezeichnet wird. Aber es war als erstes die sogenannte Aufklärung, die vom finsteren Mittelalter sprach. Und viele laufen diesem Diktat hinterher, heute mehr denn je. Als ich einmal ein Mitglied einer Sekte, das sich nicht ausfallend genug über die dunkelste Epoche der Weltgeschichte, über das Mittelalter ereifern konnte, als ich ihn fragte, wann denn diese Dunkelheit über Europa hereingebrochen wäre und wie lange sie gedauert habe. Da musste der Betreffende verlegen bekennen, dass er es nicht wisse. Er ist mit seiner Kritik an Unbekannten nicht alleine. Daher ist es sicher nicht unbedeutend abzuklären, wann dieses so heftig umstrittene finstere Mittelalter eigentlich stattgefunden hat. Obwohl die Datierung dieser Ära sehr unterschiedlich gehandhabt wird, gibt es doch Anhaltspunkte für den Beginn und das Ende dieser Epoche. Die europäische Geschichte stellt den Zeitraum zwischen Antike und Neuzeit ungefähr zwischen 500 und 1500. Es sind also rund 1000 Jahre, die man als Mittelalter bezeichnet. Also Frühmittelalter, Hochmittelalter und Spätmittelalter wird das dann eingeteilt. Aber es sind 1000 Jahre, die man als Mittelalter bezeichnet. Ich glaube, der gesunde Menschenverstand genügt, um anzuerkennen, dass es doch sehr unwahrscheinlich ist, dass Europa während 1000 Jahren in einer geistigen und kulturellen Finsternis gelebt haben soll, besonders wenn man bedenkt, was diese Zeit an geistigen und kulturellen Gütern hervorgebracht hat. In einen Teil dieser Periode fällt auch ein Herrschaftsbereich, dessen Bezeichnung ebenfalls als eine grimmige Angriffsfläche bildet und oft Gegenstand erbarmungsloser Kritik ist. Das Sacrum Romanum Imperium, das Heilige Römische Reich, mit dem späteren Zusatz Deutsche Nation. In diesem Titel finden sich drei Wörter, denen heute viele, selbst deutsche Staatsbürger, peinlich berührt bis ablehnend gegenüberstehen. Und diese drei Wörter sind heilig, römisch und deutsch. Betrachten wir einmal die Entwicklung dieser drei Begriffe. Römisch. Seit dem 13. Jahrhundert, wo eine pantheistische Geistesströmung das einheitliche Weltbild des Mittelalters zu zersetzen drohte, schwelt der antirömische Affekt. Heute ist er zu einem quasi festen Bestandteil der Kirchenkritik geworden. Die Reformation hat diesen Affekt für alle sichtbar gemacht. Doch hat die Kirche nicht Reformatoren, sondern Heilige nötig. Das ist ein Ausdruck von Georges Bernanos. Nicht Reformatoren haben wir nötig, sondern Heilige. Und der Begriff heilig, durch die Säkularisation, die ein Übergang von ewigen zu zeitlichen Werten war, brach ein jahrhundertealtes geistiges Gebäude zusammen. Das Heilige verlor damit immer mehr seine Geltung und auch seinen Glanz. Ja, und Deutsch? Mit der Katastrophe des Nationalsozialismus wuchs der Begriff Deutsch zu einem Reizwort, das vor allem eben gerade in Deutschland einen großen Teil der Bevölkerung ihrer Selbstachtung beraubt hat. Das geht oft so weit, dass das Absingen der deutschen Nationalhymne als narzisstisch bezeichnet wird. Jedes Land schmettert seine Nationalhymne, die Deutschen kneifen. Da wird kaum irgendein Ton gehört. Ungeachtet der heutigen Betrachtungsweise gehört das Mittelalter zusammen mit seiner Epoche des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation aber zur bedeutendsten Vergangenheit Europas. In einer bekannten Szene im ersten Teil des Faust in Auerbachs Keller lässt Goethe seinen Frosch singen: Das liebe Heilige Römische Reich, wie hält's nur noch zusammen? Ja, wie hat der gewaltige Zeitraum von 1000 Jahren, der am Weihnachtstag des Jahres 800 mit der Kaiserkrönung Karls des Großen in Rom begonnen hatte und am 6. August 1806 endete, als Kaiser Franz II. Unter dem Druck Napoleons die Reichskrone niederlegte, wie hat dieser gewaltige Zeitraum zusammengehalten? Etwas kann mit Sicherheit gesagt werden. Mit dem Aufflammen der Französischen Revolution, die einen folgenschweren Einschnitt in die europäische Geschichte bedeutete, und dem fast zeitgleichen Ende des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation, war nichts mehr wie zuvor. Die ordnenden Ideen, mit denen die beiden Kaiser Karl der Große und Otto der Erste den Grundstock zur abendländischen Welt gelegt haben, versanken. Das christliche Zeitalter des Heiligen Römischen Reiches hat die Beziehungen der Menschen untereinander anders bewertet. Die Kirche setzte alles daran, in die Beziehungen Frieden hineinzubringen. Seit dem 11. Jahrhundert kannte man die Troiga Die, den Gottesfrieden. Das bedeutete, dass an bestimmten Tagen ein allgemeines Fehdeverbot bzw. Friedensgebot bestand. Zum Beispiel an Karfreitag war es völlig undenkbar, dass man da Krieg führte. Ebenso dann Karsamstag, Sonntag, Ostersonntag sowieso. Und dann feierte man die Auferstehung Christi ja ein paar Wochen lang, zumindest eine ganze Woche als Oktav. Und die Kirche hat dann immer wieder, Weihnachten natürlich auch und Pfingsten. Und die Kirche hat immer wieder versucht, solche Friedenstage zu schaffen und konnte damit den Völkern eine lange Periode der Ruhe und des Friedens verschaffen. Man nannte diese Tage dann ganz offiziell Dies Troigales, Friedenstage. Diese Tage des Gottesfriedens haben sich, wie wir wissen, im Laufe der Jahrhunderte immer mehr verflüchtigt. Aber eine Spur konnte man im Zweiten Weltkrieg noch finden. Ich habe dafür ein Beispiel gefunden. Das möchte ich Ihnen doch noch erzählen. Ein deutscher Offizier kam mit dem Rest seiner Truppe in ein russisches Dorf, und zwar gerade in der Weihnachtsnacht. Sie hatten sich in der fast völlig zerstörten Dorfkirche niedergelassen, um dort Weihnachten zu feiern. Die Soldaten fingen an, den Altar aufzurichten und die Kommunionbank zu zimmern. Da erhielt dieser leitende Offizier eine Depesche mit der Warnung, dass russisches Militär im Anzug sei und also Gefahr drohe. Dieser Offizier brachte es nun einfach nicht über das Herz, den Soldaten zu erklären, dass sie nicht Weihnachten feiern können, sondern in Stellung zu gehen haben. Denn er sagte sich, an Weihnachten, die Russen am Weihnachten angreifen, ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen. Trotz des ganzen Sozialismus, den sie leben. an Weihnachten greifen die Russen nicht an. Und er unterschlug diesen Befehl. Er glaubte fest daran, dass dieses Fest auch den Sowjets noch heilig ist. Und er behielt Recht. Der Angriff von Seiten der Sowjets fand nicht statt. Treu Gardier, ein Tag des Gottesfriedens. Erlauben Sie noch einige Gedanken zum Heiligen Römischen Reich deutscher Nation. In den Wirren und Umbrüchen der Völkerwanderungszeit, ein Zeitraum zwischen der Spätantike und dem Beginn des europäischen Frühmittelalters, stieg das Papsttum zur ordnenden Kraft im Abendland und zur allgemein anerkannten Autorität auf. Durch die Kaiserkrönung Karls des Großen im Jahre 800 wurde der weltlichen Herrschaft die höchste politische Autorität und Würde verliehen. Kaiser Karl gilt als Begründer des mittelalterlichen christlichen Europas und wurde dank seiner Leistungen, das Germanentum, die Antike und das Christentum miteinander zu verbinden, zum eigentlichen Schützer der Kirche. In ihm wurde das christliche Abendland politisch geeinigt und zusammengefasst. Er selbst war von der Schönheit, Wahrheit und Überlegenheit der katholischen Religion völlig überzeugt. Und er brachte das in einer Ansprache an die Bischöfe vom Jahre 789 zum Ausdruck, in der er die Priester ermahnte, Zitat, nur das zu predigen, was zum ewigen Leben führt. Vor allen Dingen muss gepredigt werden, dass die Menschen glauben, dass es eine Gottheit gibt, ein göttliches Wesen und eine göttliche Majestät in den drei Personen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Zitat Ende. Wie würde das klingen, wenn ein Präsident oder Bundeskanzler solche Worte an die Bischöfe und Priester richten würde? Völlig undenkbar für die heutige Zeit. Damals waren die Herrscher die Verteidiger des Glaubens. Die feierliche Kaiserkrönung Otto des Ersten und seine Gemahlin Adelheid durch Papst Johannes des 22. erfolgte am 2. Februar 962 in St. Peter zu Rom. Otto wollte bewusst das abendländische Kaisertum Karls des Großen wiederherstellen, das nach dessen Tod zusammengebrochen war. Durch den epochalen Sieg Ottos des Ersten über die Ungarn auf dem Lechfeld im Jahre 955 hat er als deutscher König nicht nur das Zusammengehörigkeitsgefühl der deutschen Stämme gestärkt, sondern sich damit auch den Ruf eines Imperators und Retters der Christenheit erworben. Durch sein kraftvolles Wirken und staatspolitisches Können lag fortan die höchste Macht im Abendland bei den Deutschen. Die römische Kaiserwürde war jetzt dauernd mit der deutschen Königswürde verbunden. Karls des Großen Kaiserreich war universal, schrankenlos und theokratisch. Das durch Otto erneuerte abendländische Kaiserreich war fest umgrenzt, national und politisch. Es umfasste Ober- und Mittelitalien und Burgund und hatte in Deutschland seine reale Grundlage. Otto der Große besaß wie Karl einen tief religiösen Sinn, war persönlich um einen sittlich und seelsorgerlich hochstehenden Klerus besorgt und unterstützte die von Cluny ausgehende Reformbewegung. Im Gegensatz zu Karl des Großen wenig vorbildlichen Ehe- und Familienlebens stand Otto eine Heilige als Gemahlin zur Seite, die schöne und kluge Adelheid, die ihn selbst zu den Reichstagen begleitete. In über 100 Urkunden Ottos des Ersten finden wir das bezeichnende Wort, Zitat, auf Fürbitte Adelheids, der Mitgenossin unserer Herrschaft. Zitat Ende. Sie war ihm tatsächlich die Hilfe, die Gott dem Mann zugestellt hat. Ich will ihm eine Hilfe machen, ihm zur Seite. Adelheid war diese Hilfe für Otto. Vielleicht war dies der Grund, warum das durch Otto den Großen begründete Reich die Jahrhunderte überdauert hat. Im Gegensatz eben zum wenig vorbildlichen Ehe- und Familienlebens Karl des Großen, dessen Reich eben dann schnell zerfiel. Seit dem 13. Jahrhundert nannte man dieses Reich das Heilige Römische Reich. In der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts fügte man ergänzend hinzu deutsche Nation. Das Zusammenwirken von Kirche, Sacerdotium und weltlicher Herrschaft, Imperium, war von Anfang an das grundlegende Fundament. Die weltlichen Herrscher erkannten sich als lebendiges und wirksames Glied am mystischen Leib der Kirche, da Kirche und Reich im christlichen Glauben aufeinander zugeordnet waren. Sie unterstützten die rechtlichen Ansprüche des Papsttums und der Kirche. Mit anderen Worten, die Herrscher handelten aus christlicher Verantwortung vor Gott am Volk und dadurch im Dienst an der Kirche. Von diesen Grundlagen her hatte das Kaisertum zuallererst eine sakrale Bedeutung und erst in zweiter Hinsicht war es eine bloße Machtfrage. Kaiser wurde der Herrscher nicht aus eigener Machtfülle, sondern weil der Papst wollte, dass er Kaiser sei. Der Träger der Tiara vergab die Kaiserkrone. Dagegen hat sich Napoleon gewehrt. Er hat die Krone selber genommen und sich aufs Haupt gesetzt. Sein Reich ist dann auch bald verschwunden. Otto I. verstand die christliche Ordnung der Politik aus dem Glauben heraus. Er begriff sich als der Erste des Volkes, der sein Volk durch den Glauben Gott darbringt, indem er das Wirken der Kirche unterstützt und fördert. Alle legitime Macht, das wusste Otto I. sehr genau, ist göttlichen Ursprungs. Erinnert sei an das Gespräch Jesu mit Pontius Pilatus im Prätorium, da er Pilatus auf dessen Einwand: Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich freizugeben und Macht habe, dich zu kreuzigen? Da erwiderte er: Du hättest keinerlei Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben her gegeben wäre. Hier wurde die Machtfrage ein für allemal geklärt. Der christliche Herrscher hatte den Sendungsauftrag, seine Völker auch religiös zu schützen. Einer, der im christlichen Geist zu Beginn des 20. Jahrhunderts versuchte, die Völker Europas wieder zu einen und den christlichen Geist zu führen, war der selige Kaiser Karl I. Ihm war völlig bewusst, dass nur die Pax, der Friede Christi, die Völkergemeinschaft zusammenbinden kann. Diese Einheit musste jedoch von unten nach oben geschehen. Von der Familie ausgehend über die Gemeinden und den Staat, gegen den materialistischen und antichristlichen Geist der Zeit, gegen Lüge und Verleumdung. Er war, wie Otto I., ein Kaiser, der sein Volk durch den christlichen Glauben mit der Kirche führen wollte. Aber zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren die Feinde der Kirche zu mächtig geworden. Und an dieser Macht ist Kaiser Karl und König von Ungarn gescheitert. Aber er ist ja vor einigen Jahren selig gesprochen worden. Und da kann er uns doch ein mächtiger Fürsprecher sein in der ganzen Zerrissenheit, in der sich Europa heute befindet. Zu Beginn der mittelalterlichen Geschichte steht ein Name, der für die Entwicklung Europas von herausragendem Einfluss war: Benedikt von Nursia. Er war dazu berufen, durch sein großes Lebensprogramm ein darniederliegendes Abendland, durch den benediktinischen Geist des Friedens und der Treue zur Kirche, der Liebe zu Gott und der Wahrung des christlichen Menschenbildes aufzurichten. 529 wurde die altgriechische Philosophenschule als letzte antike Universität in Athen aufgelöst. Im gleichen Jahr gründete der heilige Benedikt das Mutterkloster seines Ordens, Monte Cassino. Das Zusammentreffen dieser beiden Ereignisse zeigt wohl in aller Deutlichkeit, dass auch hier Neues geworden ist. Mit der ungeschriebenen Regel Ora et Labora, bete und arbeite, hat Benedikt das Mönchstum mit in die Welt gestellt. In nicht ganz 2 Jahrzehnten schuf er einen Orden, der bald eine geistige Großmacht wurde und dessen Wirken die Geschichte des Abendlandes geprägt hat. Ohne Benedikt wäre eigentlich die ganze Geschichte des Abendlandes gar nicht denkbar. In Monte Cassino, das oft zerstört und geplündert wurde, doch immer wieder aus den Ruinen erstand, verfasste Benedikt die berühmte Regel für seinen Orden. Diese vereinigt römischen Rechtssinn mit christlicher Frömmigkeit. Sie übertraf alle älteren Regeln durch ihre nüchterne Art in Pädagogik und Organisation und wurde im Abendland vom 8. Jahrhundert an zum Vorbild für die Regeln späterer Ordensgemeinschaften. Ich glaube, es gibt ja kaum einen Orden, der nicht Anleihe genommen hätte an der Regula Benedicti. Mit der Gründung des Benediktinerordens hatte die christliche Kirche das Werkzeug erhalten, mit dem sie zur Vermittlerin des gesamten klassischen Kulturerbes an die germanischen Völker werden konnte. Durch die Regel des heiligen Benedikts wurde der Benediktinerorden nicht nur der große Missionsorden für die germanischen Länder, sondern einer der Hauptträger der geistigen und materiellen Kultur des Abendlandes. Es waren nicht nur die wissenschaftlichen und kulturellen Errungenschaften, die das Abendland den Benediktinern zu verdanken hat. Durch Bauten, Rodungen, Landwirtschaft, Handwerk und Schule, durch Literatur und Kunst, ebenso durch ihre Liturgie und ihre Frömmigkeit, wurden die Benediktiner die Erzieher Europas. Ein ganz entscheidender Beitrag der benediktinischen Bildung, der bis heute die westliche Kultur prägt, waren die Klosterschulen. Die mönchische Erziehung umfasste das gesamte damalige Unterrichtswesen, das sowohl die Gesänge antiker Poeten als auch die Schriften ihrer Geschichtsschreiber und Philosophen mit einbezogen hat. Klöster und Klosterschulen erblühten und wurden zum Mittelpunkt des religiösen Lebens und der Geistesbildung. Damit legten sie den Grundstock für eine der größten und einzigartigen intellektuellen Leistungen der westlichen Zivilisation im 12. Jahrhundert, das Universitätssystem. Berühmte Universitäten wie Paris, Bologna, Oxford und Cambridge entstanden, in denen auch Studenten aus bescheidenen Familienverhältnissen eine Ausbildung in den damals unterrichteten Fächern erhielten. Unterrichtet wurden vor allem die 7 freien Künste wie Grammatik, Rhetorik, Dialektik und dann Arithmetik, Geometrie, Musik und Astronomie als Vorbereitung auf die eigentlichen wissenschaftlichen Studien. Und diese eigentlichen wissenschaftlichen Studien waren Theologie, Jura und Medizin. Nicht zu vergessen sind die hervorragenden Verdienste auf dem Gebiet der Liturgie und Gottesverehrung. Der Orden wuchs zu einem Mittelpunkt der Gelehrsamkeit, brachte eine große Anzahl von Heiligen hervor und schenkte der Kirche 10 Päpste. Papst Benedikt XVI. Gehört zwar nicht dem Benediktinerorden. Mit der Wahl des Papst namens Benedikt der Gesegnete aber schaffte Kardinal Ratzinger die Verbindung zum Patron Europas mit seiner Losung Ora et Labora. Diese Namensgebung enthält gewissermaßen das benediktinische Programm, alles in Christo zu erneuern, nach dem Vorbild des Heiligen von Nursia. In der Namensgebung ist gleich einer Weissagung die Sendung seines Trägers vorgegeben. Wenn Papst Benedikt XVI. In einer Predigt betont, dass die Debatte um die Definition Europas Folgen habe für die ganze Menschheit, so weist er damit auf die zentrale Bedeutung des christlichen Abendlandes hin. Mag manche die Verdienste der Mönche auf den Gebieten der Wissenschaft und auch der Landwirtschaft nicht recht zu schätzen wissen, weil sie nicht für jedermann offensichtlich sind, aber das künstlerische Erbe in der Malerei, Architektur und Musik ist zu augenscheinlich, um es zu verleugnen. Der vermutlich größte katholische Beitrag zur Kunst, der das Gesicht Europas ohne Zweifel dauerhaft geprägt hat, sind die romanischen Dome, vor allem aber die mittelalterlichen Kathedralen, die als die größten Leistungen der Menschheit im gesamten Bereich der Kunst heute noch gesehen werden. Die Gesamtwirkung, zu der auch die vielbewunderte gotische Glasmalerei ihren Teil beiträgt, ist ein außergewöhnliches Zeugnis für den übernatürlichen Glauben einer ganzen Zivilisation. Die meisten alten englischen Kathedralen, die seit dem englischen Schisma dem protestantischen Kultus dienen, wurden von Benediktinern erbaut. Hinter dem Chor befand sich immer eine Marienkapelle, in der täglich eine Marienmesse gefeiert wurde. Einen besonderen Einfluss auf die Architektur des Mittelalters hatte der Benediktinerorden in Cluny. Bis zum Wiederaufbau der Peterskirche in Rom war die Kirche in Cluny eines der Hauptwerke romanischer Kunst und der größte Kirchenbau der Christenheit. In der Folge der Französischen Revolution wurde die Abtei aufgehoben, die Kirche gesprengt und unter Napoleon als Steinbruch für den Bau eines Gebäudes für Pferdezucht verwendet. Auch der Mensch des 21. Jahrhunderts kann der Wirkung und der Faszination einer Kathedrale sich nicht entziehen. Aber auch nicht der Ausstrahlung der sie umgebenden Städte mit den Türmen, Mauern und engen Gassen. Der Tourist fragt auf seinen Reisen zuerst nach dem alten Teil der Stadt. Den will er sehen, fotografieren und darüber zu Hause berichten. Auch Deutschland hatte einmal Wunderwerke des Städtebaus und der Architektur aufzuweisen. Einige Überreste konnten aus den Trümmern nach dem Zweiten Weltkrieg gerettet werden. Man versucht sie zu bewahren als Zeugen einer Zeit, die Werte verwaltet hat, die uns fremd geworden sind. Aufschlussreich ist eine Darstellung eines eher kirchenkritischen amerikanischen Wissenschaftlers, Alexander Flick, über den Bau einer der berühmtesten Kathedralen. Er schreibt: Ein glänzendes Beispiel für die schöne Hingabe der Bevölkerung einer Region an den Bau einer großartigen Kathedrale findet sich im französischen Chartres. Dieses wundervolle Gebäude wurde 1194 begonnen und 1240 fertiggestellt, also in einer Rekordzeit. Um ein Bauwerk zu errichten, das ihre Stadt verschönern und ihre religiösen Ambitionen zufriedenstellen würde, investierten die Bürger fast ein halbes Jahrhundert lang Jahr für Jahr ihre Kraft und ihren Besitz. Sie zogen in die weit entfernten Steinbrüche, um den Felsen auszugraben. Man kann sie sich vorstellen, wie sie, Männer, Frauen und Kinder, von ihren Priestern ermutigt, schwerfällige, mit Baumaterialien beladene Karren zogen. Tag für Tag setzten sie ihre mühsame Reise fort, hin zu den Steinbrüchen und wieder zurück. Wenn sie erschöpft von der Mühe des Tages ihre Arbeit des Nachts unterbrachen, verbrachten sie ihre freie Zeit, was denken Sie, mit Beichte und Gebet. Andere arbeiteten mit größerem Geschick, aber der gleichen Hingabe an der großen Kathedrale selbst. Ihre Hingabe und Aufopferung prägten in diesem Teil Frankreichs eine ganze Epoche. Zitat Ende. Etwas wird hier deutlich. Die Männer, Frauen und Kinder, die hier tatsächlich im Schweiße ihres Angesichts beigetragen haben, ihr Gotteshaus zu bauen, haben anders gedacht als die Menschen unseres Jahrhunderts. Es war ihnen mit Sicherheit bewusst, dass sie selbst mit ihrer Hände Arbeit daran teilnahmen, ein Haus für den Herrn zu bauen. Denn das Zentrum jeder noch so kleinen Kapelle, jeder Kirche, jeder Kathedrale ist das Allerheiligste mit dem Herrn im Tabernakel. Und um das Allerheiligste herum wurden die Gotteshäuser gebaut, die mit Skulpturen, Fresken und Mosaiken geschmückt, den Gläubigen Szenen aus der Bibel und aus dem Leben der Heiligen zur Betrachtung darboten, damit in allem Gott verherrlicht werde. Aber auch zur geistlichen Erbauung der Gläubigen, die in und durch diese Darstellungen eine bildhafte Katechese vom Leiden, Sterben und der Auferstehung unseres Herrn erhielten. Viele der Darstellungen der biblischen Geschichten in den Kirchen und Kathedralen sind von zeitloser Schönheit. Ungezählte Bildbände und kunsthistorische Bücher zeugen davon. Sie beschreiben die Mosaiken von Ravenna aus dem 4. Jahrhundert, das Fresko Die Kreuzigung in der Kirche Santa Maria Antica in Rom aus dem 8. Jahrhundert, die Plastiken in der Kathedrale Saint-Lazare in Autun im Burgund aus dem 12. Jahrhundert, um nur ein paar dieser Kunstwerke zu nennen. Auch Menschen mit wenig gläubigem Hintergrund, die als Kunststudenten mit der Zeichenmappe die Meisterwerke kopieren oder sie als Touristen den unvermeidlichen Fotoapparat verbannen, sind beeindruckt von ihrer künstlerischen Qualität und Schönheit. Die Seele des Menschen wird durch deren Anblick geöffnet für das Transzendente, für das Übernatürliche. Sie kann dadurch auch begreifen lernen, dass der Himmel durch Jesus Christus die Erde berührt hat. Vielleicht denken wir einmal bei unseren Besuchen in einer dieser Kirchen oder Kathedralen, bevor wir sie mit unseren Kameras verblitzen, auch an die Menschen, die mitgeholfen haben, diese Wunderwerke zu erstellen. Vielleicht danken wir ihnen mit einem Gebet. Eine Geschichtsepoche, die solch großartige Werke der Architektur, Bildhauerei und Malerei hervorgebracht hat, kann einfach keine Zeit des Stillstands und der Dunkelheit gewesen sein. Niemand, der objektiv diese Stätten besucht, wird daran zweifeln, dass die christliche Kunst die Welt bereichert hat. Ein protestantischer Soziologe hat einmal formuliert: Man muss eine Hornhaut auf der Seele haben, um nicht gepackt zu werden von der Majestät dieser Schöpfungen, dieser Bibeln aus Stein und Glas. Tatsächlich, man muss eine Hornhaut auf der Seele haben. Heute sind viele der Kleinodien, die die Kirchen, Dome und Kathedralen zierten, in Schatzkammern eingeschlossen. Der Aachener Domschatz, der einen der bedeutendsten Kirchenschätze Europas verwaltet, ist eine einzigartige Sammlung von Kostbarkeiten aus der spätantiken Epoche, der Zeit der beiden Kaiser Otto und Karl, aus staufischer und gotischer Zeit. Ebenso birgt die Schatzkammer in Wien Schätze von zeitloser Schönheit. Die Menschen strömen in diese toten Kammern, um Kostbarkeiten zu bewundern, die ihnen heute noch Zeugnis geben eines ehemals lebendigen Zeitalters. Dass das Mittelalter eine Epoche der wissenschaftlichen und kulturellen Gelehrsamkeit war, zeigt sich schon daran, dass die folgenden Jahrhunderte darauf aufbauen konnten. Vor allem der Beginn der Renaissance orientierte sich durchaus noch an biblisch-religiöser Kunst. Leonardo da Vinci und Michelangelo, beide im ausklingenden Mittelalter, schufen gewaltige, unvergängliche Werke. Jeder von uns kennt da Vincis Abendmahl, das als eine der größten Gemälde bezeichnet wird. Michelangelo ist der Schöpfer der Sixtinischen Kapelle und eines Meisterwerks, das wohl als das verehrteste und liebenswerteste Kunstwerk der Renaissance bezeichnet werden kann, die Pietà, die Darstellung der Jungfrau Maria, die nach der Kreuzigung ihren göttlichen Sohn in den Armen hält. Jesus wird in den Schoß seiner heiligsten Mutter gelegt, beten wir bei der 13. Kreuzwegstation. Von Michelangelo sind die Worte überliefert: Nur der tägliche Gedanke an meinen Tod lässt mich diese Werke schaffen. Ein anderer Meister an der Schwelle von Mittelalter und Renaissance ist Albrecht Dürer. Wer kennt nicht seine betenden Hände oder Ritter, Tod und Teufel? Dürer war ein Künstler, bei dem Religion und Kunst eine Symbiose waren. Sein von ihm überlieferter Ausspruch: Es ist nichts Gutes in uns, wenn es nicht in Christus gut wird. Wenn wir das Gute wollen, ist es Christus, der in uns wirkt. Zitat Ende. Ich glaube, dieser Ausspruch bringt zum Ausdruck, dass er glaubte, was er schuf. Ebenso der niederländische Maler Rembrandt, der sich selbst in seinem Gemälde das Aufrichten des Kreuzes darstellt als einen Mann in blauer Mütze, der das Kreuz aufrichtet. Francis Schäffer schreibt dazu, er bezeugte somit vor aller Welt, dass auch seine Sünden Christus ans Kreuz brachten. Nicht minder prägend ist die Musik, die die Christen in die kulturelle Szene des antiken Roms brachten. In einem Brief an Kaiser Trajan berichtet Plinius der Jüngere um 111, Zitat, dass die Christen sich an einem bestimmten Tag vor Sonnenaufgang versammeln, um im Wechselgesang Lieder zu Christus als ihrem Gott zu singen. Damit hat er den Sonntag gemeint. Der Sonntag war ja einmal der erste Tag der Woche, im Hinblick auf Christus, der an diesem Tag von den Toten auferstand. Heute ist der Sonntag der letzte Tag der Woche gewesen. Ich weiß nicht, ob das noch einige bemerkt haben. Das Singen der Psalmen im Wechsel ist das gesungene Wort Gottes. Es hatte im klerikalen und klösterlichen Leben des Mittelalters neben der Heiligen Messe den höchsten Stellenwert. Im Psalmengesang bereiten wir Gott den Weg, zu uns zu kommen, sagt der heilige Notker. Zwei Titanen, im gleichen Jahr geboren, 1685, schufen unvergängliche Kirchenmusik. Johann Sebastian Bach und Georg Friedrich Händel. Die Werke Johann Sebastian Bachs entstanden aus seiner religiösen Innigkeit. Sie wird deshalb wie alles, was er zur Ehre Gottes geschaffen hat, nie veralten. Für ihn gab es keinen Unterschied zwischen weltlicher und geistlicher Musik. Seine Kompositionen, auch die weltlichen, schrieb er alle zur Ehre Gottes. Händels Messias hat wahrscheinlich mehr Menschen zum Glauben geführt als manche Bücher der Theologen. Er selbst wünschte, an einem Karfreitag zu sterben, damit er seinem Gott am Tag der Auferstehung begegnen könne. Und das wäre die Welt ohne die Genies Mozart, Beethoven, Haydn, Schubert, Brahms, Bruckner. Sie alle haben zum großen Repertoire christlicher Musik ihren unvergänglichen Beitrag geleistet. Der Zeitraum, den das Mittelalter und der Beginn der Renaissance umspannten, war eine Zeit, in der das, was uns an Schönheit in der Kunst entgegentritt, von Menschen gestaltet wurden, die von der Botschaft des Evangeliums inspiriert waren und von ihrem tiefen Glauben getragen wurden. Ihre Gemälde, Statuen, Skulpturen und Gebäude, ihre Musik brachten ewige Werke hervor, bewundert über 1000 Jahre bis heute. Es war die christliche Religion, aus deren Schoß das künstlerische Schaffen erwachsen ist und Meisterwerke von atemberaubender Schönheit geschaffen hat. Von jenen feinsinnigen, im Glauben verbundenen Menschen, die der Philosoph Dietrich von Hildebrand homines religiosi genannt hat. Sie haben das große Erbe der Kirche weitergetragen. Christus hat über Sünde und Tod triumphiert. Es ist nur recht und billig, dass auch die Kunst dieser Freude in ihrer ganzen Kraft Ausdruck verleiht. Ja, und die Kirche? Sie war als Verwalterin der Lehre Christi stets auch Auftraggeberin und Schirmherrin und somit Förderin der Kunst. Die Verweltlichung begann, als sie nicht mehr ihre alleinige Schutzherrin war. Man kann die Augen kaum davor verschließen, dass in den letzten 200 bis 300 Jahren eine Unkultur sich auszubreiten begann, die sich in einer immer stärker um sich greifenden Entchristianisierung äußert. Für viele Kunstschaffenden ist die Kunst Gegenstand von Spekulationen geworden. Der Umbruch geschah in der Neuzeit mit dem Beginn der Renaissance. Anfang des 16. Jahrhunderts und es gelangte in der Aufklärung dann bis zur Französischen Revolution, die eine innere Revolution von noch kaum erfassbarem Ausmaß war. Hier gelang diese Unkultur zur Durchsetzung. Die Aufklärung setzte den Glauben an den naturwissenschaftlichen Fortschritt an die Stelle des Glaubens an Gott. Das war eine Zäsur. Durch die wissenschaftlichen Erfolge und die Triumphe der Technik begann der Mensch, sich immer stärker mit der Materie zu verbinden. Dass sich ein materialistisches Denken auch in der Kunst manifestiert, liegt dann auf der Hand. Neue Systeme bestimmen Architektur, Malerei, Theater, Musik. Alles, was nach Tradition nur annähernd erinnert, wurde verworfen. Dem alles entscheidenden Anspruch, wissenschaftlich zu sein, musste unter allen Umständen Rechnung getragen werden. In dem Maße, in dem das von den größten Geistern der Christenheit geschaffene Weltbild zerbrach, der Mensch sich nicht mehr als Geschöpf und Kind Gottes verstand, zerbrach auch die Harmonie von Kunst und Glaube. Der Einfluss des christlichen Bekenntnisses in der westeuropäischen Gesellschaft ist am Verschwinden. Wir bauen und schaffen nicht mehr unsere Werke zur Ehre Gottes. Der Mensch hat sich selbst zum Mittelpunkt erklärt und von dieser Warte aus bringt er seine Werke hervor, ohne Gott. In allen Bereichen der Gesellschaft wurde Gott zu einem Werkzeug der Selbstverwirklichung degradiert. Ein Unsinn- und Hässlichkeitskult hat sich breit gemacht. Das Freche und Gemeine bis Blasphemische gibt den Ton an und wird mit den höchsten Preisen bedacht. Ich möchte darauf verzichten, einzelne Werke aufzuzählen. Doch nach wie vor ist die Seele Europas christlich. Das Mittelalter sprach nicht vom christlichen Europa, sondern von der Res Publica Christiana, vom christlichen Staat, womit Europa gemeint war. Europa ist nicht nur vom Christentum geprägt, wie Joachim Volkmann in seinem Essay »Lasst uns Kathedralen bauen« schreibt, sondern es ist erst durch das Christentum entstanden. Erst die Kirche hat unser Europa gebaut, in unermüdlicher Missionsarbeit unsere Kultur geschaffen und zu einer Blüte geführt, die keine andere Kultur je erreicht hat. Zitat Ende. Europa, wie ich es habe versucht zu beschreiben, war trotz der nicht zu leugnenden Sünden und menschlicher Verfehlung eine andere Vereinigung der Länder als das Euroland, das unter Androhung verschiedener Auflagen gebildet wird, bei dem auch Abtreibung, Euthanasie, biotechnologische Manipulationen an frühen menschlichen Embryonen und Akzeptanz des Genderismus die Eintrittskarte für eine Mitgliedschaft zu sein hat. Es besteht die Gefahr, dass Europa nur noch als eine geografische und wirtschaftliche Größe betrachtet wird und der kulturelle Aspekt verschwindet. Am Samstag, den 21. November 2009, hat Papst Benedikt XVI. Etwa 260 Künstler aller Sparten zur traditionellen Begegnung eingeladen. Er ermahnte die Künstler, sich ihrer Verantwortung als Wächter der Schönheit zu stellen. Dabei diente ihm Michelangelos jüngstes Gericht zur Veranschaulichung. Die Welt strebe mit ihrem ganzen Sein auf Gott, auf die Erfüllung, die wahre Glückseligkeit hin. Diese sei ihr letztes Ziel. Gleichzeitig bestünde aber auch die Gefahr des endgültigen Falls des Menschen, verführt von den Kräften des Bösen. Christus jedoch sei die Tür, durch die der Mensch zu Gott und zur ewigen Glückseligkeit gelange. Er sei die Hoffnung für die gefallene Menschheit und die Schönheit bringe diese Hoffnung zum Ausdruck. Als Wächter der Schönheit, so Benedikt XVI., sind die Künstler gleichzeitig Wächter der Hoffnung in einer Welt, die sich von dieser Hoffnung abzuwenden scheint und in der Aggressivität und Verzweiflung immer stärker werde. Wir stehen im Kampf um die Seele des Menschen, die, wie es im 8. Psalm heißt, von Gott wunderbar geschaffen wurde. Wir haben in den letzten Jahrzehnten millionenfach die Schönheit der von Gott geschenkten Seelen gemordet im Mutterleib. Und das Morden geht weiter. Wenn das Christentum verschwindet, verschwindet mit ihm unsere ganze Kultur, ja sogar unser Antlitz, schreibt der amerikanische Lyriker und Nobelpreisträger Thomas Eliot. Was haben wir diesem allgemeinen geistlichen Zerfall entgegenzusetzen? Im Grunde haben wir nichts anderes vorzutragen und weiterzugeben als Jesus Christus und die Botschaft seines Kreuzes, das Geheimnis der höchsten Liebe, die jeden menschlichen Widerstand besiegt und sogar die Vergebung und die Feindesliebe möglich macht. Die Menschen zu Gott, dem in der Bibel sprechenden Gott zu führen, ist die oberste und grundlegende Priorität der Kirche, des Petrusamtes, jedes einzelnen Gläubigen in dieser Zeit. Gertrud von Lefort beschrieb in unvergleichlicher Poesie und Sprache die Schönheit der Kirche in ihren Hymnen an die Kirche. Ich möchte Ihnen zum Schluss eine Stelle zitieren, in der sie die Stimme der Kirche sprechen lässt. Ich weiß noch, wie man die Gewitter fromm macht. Mit dem Wettersegen macht man die Gewitter fromm. Ich weiß noch, wie man die Gewitter fromm macht und das Wasser segnet. Ich trage noch im Schoß die Geheimnisse der Wüste, denn ich bin die Mutter aller Kinder dieser Erde. Was schmähst du mich, Welt, dass ich groß sein darf wie mein himmlischer Vater? Siehe, in mir knien Völker, die lange dahin sind. Und aus meiner Seele leuchten nach dem Ewigen viele Heiligen. Ich war heimlich in den Tempeln ihrer Götter. Ich war dunkel in den Sprüchen aller ihrer Weisen. Ich war auf den Türmen ihrer Sternsucher. Ich war bei den einsamen Frauen, auf die der Geist fiel. Ich war die Sehnsucht aller Zeiten. Ich bin die Fülle der Zeiten. Ich bin ihr Großes zusammen, ich bin ihr Ewiges einig, ich bin die Straße aller ihrer Straßen, auf mir ziehen die Jahrtausende zu Gott. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Ich danke Ihnen.